Scheiße her, lauf! Lauf, Quatsch!
Quatsch! Quatsch! Oh mein Gott! Quatsch! 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 Oh mein Gott!
München im Juli 2016. Ein belebter Freitagabend im Stadtteil Moosach. Am Olympia-Einkaufszentrum scheint alles so zu sein wie immer. Aber der Eindruck täuscht. In einem Fastfood-Restaurant wenige Meter entfernt vom Einkaufszentrum sitzt ein junger Mann und bereitet einer der schrecklichsten Taten vor, die diese Stadt jemals erleben musste. Wenige Minuten später sind 9 Menschen tot, erschossen auf offener Straße. Ein Amoklauf, ein Angriff auf Menschen, wie man sich ihn bisher in München nicht vorstellen konnte. Und der Schrecken, er dauert an, fast den ganzen Abend, weil lange Zeit nicht geklärt ist, was mit dem oder den Täter ist und ob von ihnen möglicherweise weiterhin Gefahr ausgeht. Mittendrin in diesen Ereignissen ein Mann, dessen Name den meisten bis dahin nichts sagt. Markus da Gloria Martins, Leiter der Pressestelle der Polizei. Doch auch das ändert sich an diesem einen Abend. Der Leiter der Pressestelle der Münchner Polizei kommuniziert klar und deutlich und so unaufgeregt wie möglich, soweit das an einem solchen Abend überhaupt machbar ist. Wenige Tage später kennt ihn die ganze Republik. Auftritte im Radio, Auftritte im Fernsehen, Auftritte bei Hard Aber Fair, eine eigene Wikipedia-Seite und eine Facebook-Fanpage mit 60.000 Likes. 5 Jahre ist dieser schreckliche Abend jetzt her. Eine gute Gelegenheit, nochmal zu reflektieren. Wie war das damals? Wie kommuniziert man in solchen Ausnahmesituationen? Hat die Polizei tatsächlich alles richtig gemacht und haben auch wir Journalisten alles richtig gemacht? Ich kann Ihnen sagen, die Zweifel sind auch 5 Jahre später nach wie vor da. Markus da Gloria Martins ist heute zu Gast in dieser neuen Folge von Ersatzzeichen. Und ich möchte Ihnen noch ganz was Persönliches mitgeben, weil ich an diesem Abend auf der anderen Seite, auf der Seite der berichtenden Journalisten war. Ich berichtete damals für die BBC und für die Deutsche Welle. Der Leiter der Pressestelle der Polizei und der Journalist, der damals ungewollt ebenfalls mittendrin war, die beiden treffen sich heute in dieser sehr besonderen Folge von Satzzeichen. Und zu der sage ich kurz und knapp herzlich willkommen. Sie bekommen diesen Podcast wie immer auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen und natürlich auf der Homepage der Stiftung. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen erkenntnisreiche 20 Minuten. Markus da Gloria Martins, ich habe vor mir eine Wikipedia-Seite. In dieser Wikipedia-Seite geht es um Sie und dann dachte ich mir, Sie sind wahrscheinlich der einzige Leiter oder, müssen wir später noch ein bisschen genauer erklären, ehemaliger Leiter einer Pressestelle eines Polizeipräsidiums, der A, einen Wikipedia-Eintrag hat und B, eine eigene Facebook-Fanseite mit über 60.000 Likes. Wenn es nicht so traurig wäre, was der Anlass wäre, dann würde ich jetzt sagen, herzlichen Glückwunsch dazu. Tatsächlich war der Anlass der Amoklauf vor ziemlich genau 5 Jahren in München am OEZ. Wie empfinden Sie das, dass Sie mit so einem, ausgerechnet mit so einem Anlass in Anführungszeichen berühmt geworden sind?
Ach, da muss man tatsächlich ein bisschen mit hadern und dann findet man da seinen Frieden mit. Also es ist nichts, wo ich sage, da schau her, sondern das ist etwas, mit dem man tatsächlich irgendwann klarkommt. Als Pressesprecher einer Polizeibehörde tritt man ja ohnehin naturgemäß erst in Situationen, in Erscheinungen, wo es, wenn es gut läuft, nur um die Vorstellung der neuen Kriminalitätszahlen geht, die mal wieder gesunken sind, aber es bleiben nun mal Kriminalitätszahlen oder halt, und das ist dann halt nicht so schön an, dass anlässlich der Berichterstattung von Gewalttaten. Und insofern ist man da natürlich immer in so einer bestimmten Ecke und so ein bisschen auch das Gesicht von schlechten Nachrichten.
Okay, also wir halten mal beide fest. Ich war damals auch an anderer Stelle damit beteiligt. Da reden wir später noch ein bisschen drüber. Das ist jetzt nichts, worauf man wahnsinnig stolz ist, weil eben der Anlass viel zu traurig ist. Trotzdem, glaube ich, ein guter Anlass, jetzt auch gerade 5 Jahre später nochmal über diese Dinge ein bisschen zu reflektieren. Sie sind damals wahnsinnig viel gelobt worden für Ihre sehr klare Art des Kommunizierens. Sie haben auch mal so Sätze gesagt wie, ich könnte es sagen, will jetzt aber nicht. Und ich fand das auf der einen Seite bemerkenswert, wie Sie das gemacht haben. Auf der anderen Seite dachte ich mir, warum zur Hölle wird jemand, der einfach nur sehr klar kommuniziert, auf einmal derart gelobt. Also nicht, dass ich ihre Leistung schmälern will, aber ist es nicht eigentlich selbstverständlich, dass Kommunikation vor allem klar sein sollte?
Eigentlich ja, sollte man meinen. Aber ein Blick, und nicht nur 2016, sondern auch heute in die Kommunikation verschiedenster Träger. Das muss nicht nur öffentlich oder behördliche Kommunikation sein. Insgesamt ist Kommunikation ja etwas, das mittlerweile unglaublich taktisch, immer strategisch erfolgt und dadurch meistens sehr häufig an Klarheit und vor allem Nachvollziehbarkeit vermissen lässt. Und das ist etwas, das ich immer versucht habe zu vermeiden. Ich stelle mir da immer am anderen Ende der Kamera oder des Mikrofons jemanden vor, den ich kenne, der vielleicht nicht so die Tiefe in einem Thema hat und erklär's dem. Und mein Mittler ist im Prinzip das auf mich gerichtete Mikrofon. Mit der Technik bin ich eigentlich bislang immer am besten gefahren.
Jetzt war ja das ein Abend, an dem im Grunde genommen alle guten Vorsätze, alle Strategien, alles, was man irgendwann mal über Kommunikation und aus meiner Sicht über Journalismus zu wissen glaubte, hinfällig, mit einem Schlag. Also ich erinnere mich, es war so kurz nach 18 Uhr, kamen die ersten Meldungen, Schießerei am OEZ und danach haben sich die Ereignisse, man muss es ja jetzt nicht nochmal im Einzelnen rekapitulieren, aber die haben sich buchstäblich überschlagen. Wie war das für Sie an dem Abend? Konnten Sie da noch über Strategien der Kommunikation ernsthaft nachdenken oder sitzt man da nicht einfach mittendrin in einem Gewitter aus Neuigkeiten und sagt, wo fange ich denn jetzt überhaupt an?
Das ist genau der Punkt. Also Sie können, wenn so eine Krise oder so eine Situation vielmehr eintritt, nicht sich noch Gedanken darüber machen, wie packen wir das jetzt an. Wir hatten bei uns tatsächlich so ein kleines Erweckungserlebnis. Das war die Münchner Terrornacht. Die hat eigentlich in dieser Stadt schon wieder jeder erfolgreich verdrängt. Übrigens auch ein ganz interessantes Zeitgeistphänomen. Und zwar war das die Terrordrohung in der Silvesternacht 2015-16. München war da die einzige Großstadt, die tatsächlich zu dieser Zeit eine offizielle Terrordrohung auch mit einer entsprechenden Warnung an die Bevölkerung herausgegeben hat. Und mit Blick in den Rückspiegel haben wir dann, nachdem nichts passiert ist, Gott sei Dank, die Tage drauf festgestellt, das hat alles nicht funktioniert. Das lag aber auch daran, dass unser ganzes Setup, unsere ganzen Prozesse einfach noch für eine Medienlandschaft aus den 90er und frühen 2000er Jahren ausgerichtet war. Und das funktioniert einfach in einem Jahr 2015 nicht mehr, wo einfach tatsächlich Medien viel schneller geworden sind und wo es vor allen Dingen den großen Faktor der individuellen Kommunikation unserer Bevölkerung über soziale Netzwerke und Messenger gibt. Und da hat das große Umdenken angefangen und wir waren eigentlich mitten im Umstrukturierungsprozess, haben uns tatsächlich aber auch schon die richtigen Fragen gestellt und die richtigen Prozesse analysiert, als dann plötzlich der OEZ-Amoklauf hinzukam. Und ich möchte wirklich die These in den Raum stellen, dass ohne diesen Prozess uns die Kommunikationsleistung rund um den Amoklauf nicht so gelungen wäre, wie es uns letzten Endes gelungen ist.
Jetzt ist ja, Sie haben es gerade angesprochen, genau zu diesem Zeitpunkt, Social Media auf dem Höhepunkt seines Schaffens sozusagen gewesen, was jetzt gar nicht spöttisch klingen soll. Und urplötzlich hatten wir auf einmal die Situation, also ich erzähle das jetzt mehr so aus Journalistensicht, dass auf uns wahnsinnig viele verschiedene Quellen eingeprasselt sind. Also ich erinnere mich, dass irgendein Idiot, ich weiß bis heute nicht, wer es war, bei Twitter gepostet hat, es lägen Dutzende Tote im OEZ und er hatte dann auch ein Foto dazu gepostet. Später, Tage später, hat sich herausgestellt, das war ganz offensichtlich ein Bild aus einem Einkaufszentrum in Südafrika. Das war aber in dem Moment für uns als Journalisten ja auch überhaupt nicht verifizierbar. Wie waren das für Sie an dem Tag? Weil ich meine, Sie haben es ja gerade angesprochen, sämtliche Ideen, die man mal früher von einer Medienlandschaft hatte, die haben ja nicht mehr funktioniert. Auf einmal haben Sie es mit, Sie verzeihen den Ausdruck, irgendwelchen Idioten zu tun, die sich einen schlechten Spaß draus machen, in Social Media Gerüchte zu verbreiten. Wie geht man damit um?
Da haben wir tatsächlich mittlerweile mehrere Perspektiven. Während wir, und da sind wir jetzt wieder genau in diesem alten Setting, uns die Kommunikationsagenda einer Behörde aus den 90er und frühen 2000ern angucken, muss man feststellen, die ist rein medial orientiert gewesen. Da hatte man im Prinzip irgendwann eine Pressekonferenz vorgesehen, man hat irgendjemanden an den Ereignisort geschickt und hat mit viel Zeit, weil einfach die Prozesse und die ganzen Abläufe langsamer waren, irgendwann mal eine erste Interpretation, eine Auflösung oder einen Zwischenstand liefern können. Das geht heutzutage alles nicht mehr. Aus zwei Gründen. Die Erwartungshaltung ist eine andere. Das ist so ein CSI-Effekt. Also man hält es heutzutage offensichtlich nicht mehr aus, wenn man bei einer schweren Gewalttat nicht binnen 3 Stunden weiß, was da eigentlich passiert ist. Die Konsequenz, die wir feststellen, ist immer das ins Kraut schießen von Spekulationen und dummerweise halt eben nicht nur in informellen Quellen oder in den sozialen Netzwerken, sondern tatsächlich sehr häufig, auch bis heute übrigens, in Redaktionen und tatsächlich auch im professionellen Umfeld. Den zweiten Aspekt, den wir da in den Blick nehmen, das ist, wie gesagt, der Wandel daraus, ist, dass wir jetzt nicht nur auf die Medien und die Presse achten, sondern halt auch mittlerweile tatsächlich die Bevölkerung in einer Kommunikationsmatrix haben. Das heißt also, wir schauen auch, was passiert denn da gerade über, ich sag mal, die Kanäle, die man tatsächlich so ein bisschen mitmonitoren kann. Welche Gerüchte gehen denn um? Das verleiht einem einfach einen gewissen Zeitvorteil, um schneller reagieren zu können und vor allen Dingen auch vielleicht im Idealfall sogar Hinweise zu kriegen. Im Fall des OEZ-Amoklaufs hat das aber nicht funktioniert, und zwar einfach aus einem schlichten Grund. Es ist ein Masseproblem. Wir haben innerhalb von 36 Stunden beim Social Listening überhaupt nicht mehr mitkommen können, weil Kommunikation einfach auf den vielen Kanälen im Halbsekundentakt stattgefunden hat. Und selbst Kommunikation, die ganz zielgerichtet an uns gerichtet war, also wo wir angeschrieben wurden oder wo ein Menschen in unsere Richtung gesetzt wurden, war dann nach 36 Stunden irgendwo bei 78.000 Einzelnachrichten. Selbst mit dem besten Team, und glauben Sie mir, das war ein gutes Team 2016, ist das nicht mehr zu handeln.
Wie ist denn das, wenn Sie mir die persönliche Frage gestatten, wie ist das emotional für Sie? Also für mich war es, ich hatte damals eine Wohnung in unmittelbarer Nähe des Tatorts, also vielleicht 500 Meter entfernt. Ich kannte natürlich die Gegend. Man musste mir nicht erzählen, wo was ist. Aber trotzdem habe ich gemerkt, es nimmt mich emotional anders mit, als wenn das Ganze jetzt, sagen wir, in Hamburg oder in Berlin passiert, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass es in irgendeiner Weise schlimmer oder weniger schlimm ist. Aber die Nähe zu einem Ereignis bedeutet ja immer auch emotionale Nähe. Wie war das für Sie? Konnten Sie an dem Abend da sitzen und sagen, ich mache jetzt einfach meinen Job? Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich konnte es nicht.
Ich habe da viel darüber nachgedacht, weil die Frage auch entsprechend oft schon gestellt wurde. Und die Antwort ist tatsächlich eine recht simple. Man funktioniert. Man wird ja auch ständig von einer sich ständig überschlagenen Lage überrascht. Ich habe mal ein sehr, sehr schönes Bild dazu gezeichnet, um mal einfach mal das Gefühl zu vermitteln, dass man als Polizei in so einer Situation hat. Und zwar nicht nur als Kommunikator, weil wir sind ja nur ein Werkzeug der Einsatzleitung, sondern als Einsatzleitung selber. Das Bild ist, dass man sich vorstellen muss, dass man ein Puzzle vor sich hat, dessen Bild man nicht kennt, das man auf Zeit lösen muss. Und damit es auch nicht zu leicht wird, wirft einer von der Seite auch ständig noch Puzzlestücke rein, die nicht dazugehören. Dann haben Sie ungefähr die Herausforderung, die man als Polizei in einer solchen Lage hat. Weil das Bezeichnende an der OEZ-Einsatzlage war ja die, dass wir über knapp 3 Stunden ja keinen Täter hatten. Und das ist mit den Gerüchten, die zwischenzeitlich ins Kraut schossen, mit den Bildern, die sich in der Stadt abspielten, natürlich ein ganz ungutes Gefühl, weil eine eindeutige Bewertung nicht möglich ist, eine erste Interpretation nicht möglich ist, weil bis zu diesem Zeitpunkt wirklich jede Spielart denkbar war. Und die Bilder, die dann oder die Puzzlestücke, die dann reingewürfelt wurden, waren ja dann die ganzen Mitteilungen, die wir bekommen haben über die sogenannten Phantomtatorte in der Stadt, aber auch die Mitteilungen, die wir zum Beispiel rund ums OEZ bekommen haben, die uns dazu geführt oder veranlasst haben, dass wir am Anfang tatsächlich von bis zu 3 Tätern ausgegangen sind. Das ist jetzt so eine taktische Betrachtung, eine Einsatzbetrachtung, aber die müssen Sie als Kommunikator ja dann auch irgendwo in eine Sprache umwandeln, die auf der einen Seite nicht zusätzlich in Angst versetzt, auf der anderen Seite informiert, aber letztlich ein Stück weit auch immer verbindlich und zu diesem Zeitpunkt richtig sein muss. Und das ist wirklich schwierig.
Sie sprechen gerade diese Geschichte an mit den 3 Tätern, mit den Langwaffen, wie damals die Formulierung war. Ich weiß, ich kam dann auch irgendwie, fragen Sie mich bitte jetzt nicht mehr über welche Wege, zu dieser Information, angeblich seien 3 Täter mit Langwaffen auf dem Weg in die Innenstadt, hieß es irgendwann mal im Laufe des Abends. So, wenn man jetzt den Ort ein bisschen kannte, dann wusste man, okay, im OEZ ist eine U-Bahn-Station, die U3 führt mitten in die Stadt. Also das war jetzt nicht so nichts, was man von den äußeren Umständen hätte sofort ausschließen können. Ich habe lang mit mir gekämpft. Ich habe damals für die BBC und für die Deutsche Welle das live gecovert. Bringe ich diese Information oder bringe ich sie nicht? Und ich weiß bis zum heutigen Tage nicht, was die richtige Entscheidung gewesen wäre, wegen dieses Zwiespalts, den Sie gerade erwähnen. Habe ich eine Informationspflicht Oder muss ich sagen, ich schüre damit möglicherweise Panik? Sie haben ja auch gerade diese Geschichte mit diesen Phantomtatorten beispielsweise im Hofbräuhaus angesprochen, bei dem Leute auf einmal rausgerannt sind, weil sie dachten, die Täter seien jetzt im Haus. Also gibt es, darauf will ich raus mit der Frage, gibt es bei sowas überhaupt ein richtig oder falsch? Oder sagt man, egal wie man es tut, es ist immer bedenklich?
Naja, wenn es einen Konsens in der Medienwelt gäbe, der da lautet, Zurückhaltung führt in der Ex-Post-Betrachtung nicht automatisch zu Kritik, wenn doch mehr drin gewesen wäre. Lassen Sie es mich mal so formulieren. Also wenn ich nicht noch mehr Nachricht hätte rausholen können, dann wäre mein Votum ganz klar Zurückhaltung, weil die Berichterstattung, insbesondere im Breaking News-Fall, findet ja zu einem Zeitpunkt statt, wo wir, und da bin ich jetzt wieder bei unserem Puzzle, ja, noch nicht mal die Randstücke zusammen haben, geschweige denn den Kern des Bildes. Und die Herausforderung, die natürlich dann entsteht, ist, dass wir als Behörden auf eine Medienlandschaft treffen, die insbesondere im Nachrichtengeschäft auf Breaking News umgestellt hat, ihren gesamten Redaktionsbetrieb darauf umgestellt hat, jetzt eine Stunde lang, jede Stunde nacheinander Content und Neuigkeiten liefern zu müssen. Dazu muss man natürlich sagen, dass dann jedes Schnipselchen, jede Information und auch jede Quelle plötzlich ein Gewicht erhält, die man unter, ich sag mal, etwas zurückgenommenen Aspekten so vielleicht erstmal gar nicht nehmen würde, geschweige denn, dass man sie als Baustein in die eigene Nachrichtenmatrix einbaut. Ich glaube nicht, dass eine Kommunikation eines jeden Gerüchts, es sei denn, sie ist offiziell, die Information ist offiziell bestätigt, tatsächlich die Lösung wäre. Von daher, glaube ich, war Ihre Entscheidung richtig.
Jetzt haben Sie gerade das Thema Breaking News angesprochen. Das finde ich insofern sehr interessant, weil ich für mich persönlich immer den Eindruck habe, dass diese Breaking News-Kultur eigentlich die Wurzel allen Übels ist, um das mal ganz bewusst ein bisschen pathetischer auszudrücken. Ich habe es speziell an dem Abend aus mehreren Seiten gesehen. Also zum einen für mich als Journalist, ich bin wechselweise von zwei Redaktionen kontaktiert worden mit, was gibt es Neues? Und ich habe eigentlich relativ oft sagen müssen, nichts, was ich jetzt on air erzählen möchte. Also nichts, was ich in irgendeiner Weise verifizieren könnte. Trotz alledem merkte ich natürlich den Druck der Redaktionen. Und die BBC und die Deutsche Welle gehören ja eher zu denen, die dann noch zurückhaltend sind, die gesagt haben, wir brauchen aber neues Futter. Wir können unseren Leuten jetzt nicht zwei Stunden lang erzählen. Da ist nichts. Auf der anderen Seite habe ich dann auch gemerkt, wie diese Breaking-News-Kultur zu fatalen Rückschlüssen führt, nicht mal von der Sache her, sondern auch von der Bewertung. Also eine durchaus große Münchner Tageszeitung hat irgendwann gegen 19 oder 20 Uhr einen langen und, Verzeihung, dummen Kommentar geschrieben, der islamische Terror habe jetzt auch München erreicht. Auf der anderen Seite, ich wüsste keinen Ausweg, weil ich sage, es ist ja das Publikum, das da sitzt und sagt, tell me more, erzähl mir mehr. Aber müsste man nicht eigentlich irgendwann sagen, so 3 Stunden Moratorium und wir kommunizieren nichts, bevor wir es nicht klar wissen? Aber das ist wahrscheinlich ein naiver Gedanke, oder?
Das ist ein wundervoller Gedanke. Also aus der Erfahrung heraus würde ich sagen, lassen Sie es uns doch bitte genauso machen. Nur realistisch ist das nicht umzusetzen. Es ist einfach, und das ist Teil der Wahrheit, ein unglaublich großer Wettbewerb auf dem Nachrichtenmarkt. Es besteht, und da haben Sie vollkommen recht, natürlich eine extrem hohe Erwartungshaltung beim Rezipienten. Also letzten Endes nicht nur bei Menschen irgendwo in der Republik, sondern natürlich auch bei den Menschen vor Ort. Weil wenn die ihre bevorzugte Nachrichtenquelle aktivieren, wollen die lesen, was da los ist. Aber, und da sind wir wieder bei der Aussage von eben, das ist hier nicht CSI. Selbst unter idealsten Voraussetzungen, es gab in der bayerischen und deutschen Polizeigeschichte ein paar schlimme Gewalttaten, wo tatsächlich relativ schnell erkennbar war, wohin die Reise geht, welche Tätermotivation möglicherweise im Raum stand. Selbst unter idealsten Voraussetzungen werden Sie die ersten 2 Stunden nicht ansatzweise auch nur eine halbwegs vertretbare und vor allen Dingen auf lange Zeit verbindliche Antwort geben können. Und das ist ja aber ein Anspruch, den man bei Behörden immer haben muss. Das, was eine Behörde sagt, muss stimmen, weil sonst werden wir selber Teil der Gerüchtemaschine. Und insofern glaube ich, dass Breaking News tatsächlich Teil des Problems ist, aber verständlich und nachvollziehbarerweise. Und es gibt auch Gegenbewegungen. Sehr, sehr gut gefällt mir das Modell, was wir wissen, was wir nicht wissen. Das ganz offensiv ja mit Gerüchten umgeht und auch Fragen stellt, diese Fragen aber gleich auch in der nötigen Deutlichkeit einordnet. Weil das Thema Einordnen in einer Stresssituation oder vor allen Dingen in einer so massiven Angstsituation, wie sie in München stattgefunden hat, hat auch nicht immer so funktioniert. Das journalistische Konjunktiv, das gerne gewählt wird, um sich abzusichern hinsichtlich der Aussage, die man tätigt, wird in der Krise vom Rezipienten nicht mehr verstanden. Wenn da steht Kreise, Doppelpunkt oder Gerüchte bis zu 3 Tätern in der Stadt, ja, um jetzt mal ein willkürliches Beispiel aufzumachen, bleibt bei jemandem, an dem gerade 5 Blaulichtfahrzeuge vorbeigefahren sind, einfach nur übrig, 3 Täter in der Stadt. Und das ist etwas, das durch Medien verbreitet wird und wo Medien durchaus eine Verantwortung haben, diese Formulierungen so eindeutig und so klar zu wählen, dass der Kunde, der Nachrichtensuchende tatsächlich auch in einer Stresssituation eine ganz klare Orientierung über die aktuelle Sachlage bekommt.
Tja, womit wir fast wieder bei der Quadratur des Kreises wären, weil, ich meine, wir haben ja jetzt in den zurückliegenden fast 20 Minuten festgestellt, klar war an diesem Abend ja so gut wie nichts. Und ja, wie Sie sagen, eigentlich hätte man damals schon, ich weiß gar nicht, ob man es gemacht hat, dieses Modell fahren müssen, was wissen wir und was wissen wir nicht. Wobei ich glaube, auf der Seite des was wissen wir nicht, wären an diesem Abend deutlich mehr Dinge gestanden. Sagen Sie eine Frage noch zum Schluss dieser ersten Folge unseres Gesprächs. Das war 2016 und wenn man so ein bisschen in die Medienwelt von damals zurückguckt, dann denkt man sich, wow, 5 Jahre ist das her und seitdem sind die Dinge irgendwie, wie soll ich sagen, noch komplexer geworden, weil ich hatte damals den Eindruck, Sie als Polizei, die das kommuniziert haben, waren damals eine, ich sage den Begriff jetzt bewusst in Anführungszeichen, eine Autorität. Man hat Ihnen als Polizei, als Behörde geglaubt. Wenn ich mir angucke, heute, 5 Jahre später, Gott sei Dank keine Amokläufe seitdem mehr, aber dafür eine Pandemie, da werden ja ganz viele Dinge, die man als Behörde kommuniziert, in Zweifel gezogen, weil es heißt, weiß ich nicht, das ist alles vom Staat gelenkt. Sie kennen ja diese ganzen wahnwitzigen Verschwörungstheorien. So weit muss man gar nicht gehen. Aber ist es für Sie schwieriger geworden zu kommunizieren? Hat sich dann noch mal was geändert? Haben Sie an Glaubwürdigkeit verloren, nur weil Sie bei einer staatlichen Behörde arbeiten?
Ich glaube, dass das zwei Sachverhalte sind, die man nicht miteinander vergleichen kann. Also Gewalttaten im öffentlichen Raum, um jetzt mal ein bisschen wegzukommen vom OEZ-Amoklauf, die zeichnen sich dadurch aus, dass das eine sehr archaische Erfahrung ist, wenn man als Bürger im betroffenen Bereich zum Beispiel mitbekommt, was dann einsatzmäßig um einen herum losgeht. Sei es denn durch die Polizei, aber sei es denn auch zum Beispiel durch die Kolleginnen und Kollegen von Feuerwehr und Rettungsdienst. Man spürt regelrecht, hier ist gerade irgendetwas mächtig am Schiefgehen. Und aus dem persönlichen Erfahrungsschatz dessen, was man als Großstädter weiß, kommt man zu dem Schluss, okay, hier liegt wirklich ein Problem vor. Und jetzt mache ich mal einen großen Schritt rüber zu Corona. Ein großes Thema, das wir in der Anfangszeit der Pandemie hatten, war die fehlende Betroffenheit vieler Menschen in der Bevölkerung, weil Gott sei Dank eigentlich das Virus sich nicht so stark verbreitet hatte, dass wir nicht reihenweise wirklich zu 10.000, die innerhalb kürzester Zeit mit Tote oder Langzeitpatienten auf der Intensivstation hatten. Wenn Sie in der Anfangszeit der Pandemie Menschen gefragt haben, kennst du eigentlich jemanden, der Corona hat? Dann hat man sehr häufig jemanden gehabt, der entweder das verneint hat oder sagte, ja, ich kenne aber einen, aber das war bei dem wie ein Schnupfen. Und das hat die Grundlage gelegt dafür, dass die Gefährlichkeit von Corona und auch von Long-Covid, was ja auch ein Riesenthema mittlerweile ist, am Anfang nach einer ersten alarmierten Phase deutlich erodiert ist. Und da jetzt darauf eine Risikokommunikation aufzubauen und zu sagen, Leute, seid vorsichtig, wir sind auf einem guten Weg, aber nicht über den Berg, läuft dann immer an, nicht nur gegen die vielen, vielen Einzelmeinungen und die teilweise divergierenden Fachmeinungen, die zum Beispiel durch den wissenschaftlichen Diskurs entstehen, sondern auch gegen immer noch alte Meinungsbilder, die teilweise noch aus einer Zeit kommen, wo man gesagt hat, ja, Mai, also die haben mir so einen riesen Alarm gemacht und ich kenne keinen einzigen Menschen, der Corona hatte. So, man mag das objektiv vielleicht für sich mittlerweile überdacht haben, weil die Zahl derer, die Corona hatten, ja inzwischen deutlich angestiegen ist. Aber gleichwohl wirkt die Mechanik, die dem zugrunde liegt, bis heute fort und macht es natürlich gerade Corona-Leugnern sehr leicht, immer mal wieder Narrative zu verankern, die, ich sag mal, die doch sehr gut gemeinten und vor allen Dingen auch notwendigen Maßnahmen des Staates immer so ein bisschen auch kommunikativ über unnötige Hürden springen lassen.
So, und um die Sache jetzt noch richtig kompliziert und verworren zu machen, liebe Hörer von Ersatzzeichen, verrate ich Ihnen, dass wir heute gesprochen haben mit, so jetzt kommt ein offizieller Titel, mit dem Polizeidirektor Markus da Gloria Martins. Und dieser Polizeidirektor, der arbeitet momentan gar nicht bei der Polizei. Was es damit auf sich hat und was er jetzt tut und warum es damit doch durchaus Ähnlichkeiten zu seiner vorherigen Tätigkeit gibt, erfahren wir nächste Woche. Bis dahin sage ich erstmal für heute ganz vielen Dank, Markus da Gloria Martins.
Ich danke Ihnen.